Gut, dann starten wir durch. Ihr seht es schon. Es geht ums Geld. Ja, und Geld ist natürlich bei uns Deutschen so ein Thema, da spricht man nicht gerne drüber. Aber wisst ihr, das Herrliche ist, Jesus war kein Deutscher. Jesus hat über Geld gesprochen. Und wir fangen heute eine Predigtserie an, die heißt Gott und Geld. Ich werde nächste Woche auch nochmal dazu predigen und übernächste Woche der Andi Hellinger. Und einfach mal, um das vorwegzunehmen, ihr könnt ganz entspannt sein, diese Predigtserie dient nicht dazu, euch zu melken. Uns als Gemeinde geht es tatsächlich gut, auch finanziell. Wir hatten zwar ein hartes Jahr, ich denke, das Jahr war hart für alle, Corona, letztes Jahr, aber das Schöne ist, dass Gott uns trotzdem da gut durchgetragen hat und dass wir immer noch in der Lage sind, unsere Visionen und Projekte voranzutreiben. Und das ist herrlich, weil wir haben ja, für die, die es nicht wissen, im Visionsgottesdienst letztes Jahr haben wir darüber gesprochen, wir planen einen Umbau bzw. Neubau und wir freuen uns da sehr drauf und seid da auch echt gespannt, weil da bewegt sich was im Hintergrund. Das wird nicht zu oft thematisiert bei uns, aber es ist eine schöne Sache, worauf wir uns echt freuen dürfen. Es ist eigentlich der Hammer, dass wir diese Schritte planen dürfen, dass Gott uns da auch echt so gesegnet hat als Gemeinde. Aber es geht vielmehr heute um unsere Herzenshaltung zum Thema Geld. Deswegen habe ich den Titel gewählt, Geld ist mir wichtig, aber wie sehr? Man hätte es auch anders nennen können, aber ich wollte mit einem konfrontativen Statement starten, Geld ist mir wichtig, weil es voraussetzt, dass es uns wichtig ist. Und es ist uns wichtig. Wenn du sagst, Geld ist nicht wichtig für mich, dann glaube ich dir nicht, muss ich dir sagen. Weil spätestens, wenn dein Einkommen nicht auf deinem Konto landet am Ende des Monats, dann wirst du realisieren, wie wichtig es dir ist. Ja, also Geld ist uns allen wichtig, aber ich möchte heute vor allem über das Herz dahinter sprechen. Und wir wollen uns natürlich die Worte Jesu über Geld anschauen, weil Jesus hat nie gegen Geld gepredigt oder gesprochen, sondern er hat das thematisiert. Bei ihm gibt es keine Tabuthemen. Und er wusste, was für eine Rolle das im Leben der Menschen spielt. Und deswegen hat er einiges dazu zu sagen gehabt, was wir uns heute anschauen. Aber davor möchte ich einfach nochmal mit euch beten, dass ihr euch wirklich von Herzen auf das Thema einlassen könnt, entspannt. Ich glaube, es wird wirklich gut. Ich werde auch selber ganz transparent und offen von mir erzählen, wie so mein Bezug zu Geld ist oder war und heute ist. Und lasst euch da einfach mal mit hineinnehmen. In der einen oder anderen Sache findet ihr euch bestimmt wieder. Ja, Vater im Himmel, ich möchte jetzt einfach danken für diese tolle Predigtserie, die wir starten dürfen. Und bei dieser Predigtserie, bei diesem Titel Gott und Geld, ist natürlich vor allem Gott ganz wichtig. Ich danke dir, Gott, dass du unser Gott bist, dass du sprichst, dass du lebendig bist und dass du auch in Bezug auf Geld uns die Augen öffnen möchtest und deinen Blickwinkel zeigen möchtest. Und so möchte ich echt beten, dass du jedes Herz hier segnest, Herr, dass wir jetzt alle unsere Vorbehalte und Vorurteile ablegen können und wirklich das annehmen können, was du zu sagen hast zu diesem Thema. In Jesu Namen. Amen. Ja, bevor wir da durchstarten, bin ich erstmal froh, dass ihr da seid. Ja, das ist Hammer, dass du dir die Zeit nimmst, in den Gottesdienst zu gehen und einfach hier mit uns zu sein. Und für diejenigen, die zu Gast sind, möchte ich dir einfach nur sagen, wer sind wir? Wir sind eine Gemeinde, die Jesus nachfolgt, die Jesus liebt, die Lehren von Jesus liebt. Und wir sind die Immanuel-Gemeinde. Immanuel heißt Gott mit uns. Und das ist, was wir zutiefst glauben, oder? Glauben wir das? Ja, Gott ist mit uns. Zu allen Zeiten. In Zeiten der Not ist er mit uns, aber auch in Zeiten, wo es uns gut geht, ist er mit uns. Und Jesus ist unser Gott. Jesus ist der Retter der Welt. Er ist dein persönlicher Retter. Er ist der, der mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Wirklich. Und auch mal mir eine neue Perspektive über mich, über die Menschen um mich herum und über das Leben gegeben hat. Und wisst ihr, unser Planet, und ich denke, da sind wir alle eins und sehen das alle gleich, unser Planet hat aktuell echt große Probleme und sehr große Herausforderungen. Und wir sind da alle im gleichen Boot. Und vor allem leben wir ja alle in diesem Teil der Welt, ja, also im westlichen Teil der Welt, in Deutschland. Und somit glaube ich, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als wir nicht gemeinsam haben. Und was ich sehe, ist aktuell, es ist echt eine Not da. Es ist eine Not für dieses Unvergängliche da. Wir brauchen mehr denn je, mehr als je zuvor, Glaube, Liebe und Hoffnung. Weil diese drei Dinge sind die Dinge, die bleiben werden, die dir keiner klauen kann, die dir keiner nehmen kann. Nichts, worum du kämpfen musst, nichts, was du verteidigen musst groß, sondern das ist ein Geschenk, das nur von Gott kommt und was dir gegeben ist. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und die größte davon ist die Liebe. Das hat Ewigkeitswert. Und wir alle versuchen natürlich in Deutschland jetzt unter den aktuellen Bedingungen unser Leben zu meistern. Und ich glaube, den meisten gelingt es auch ziemlich gut. Es gibt mal Ups und Downs, das ist ganz normal, aber ich denke, wir alle stehen da in derselben Situation einfach. Ja, aber ich glaube, diese Corona-Pandemie, diese Zeit sollten wir auch nutzen. Und das möchte ich dir echt ans Herz legen. Ich spreche da auch voll zu mir. Wir sollten es nutzen, dass wir viel mehr über Gott nachdenken, über unser Leben nachdenken, dass wir reflektieren und dass wir auch ganz neu und ganz frisch Prioritäten setzen in unserem Leben. Ja, und sowas sollten wir eigentlich in regelmäßigen Abständen immer wieder machen, ja, dass wir eine Standortbestimmung machen. Wo stehe ich eigentlich aktuell vom Herzen her? Ja, und gut, jetzt starten wir mal gleich durch. Jeder hat ja seine ganz eigenen Erfahrungen mit Geld. Jeder hat einen Hintergrund. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo Geld eine riesige Rolle gespielt hat. Vielleicht gab es ein Familienbusiness und es ging darum, dass dieses Business läuft und deswegen musste man da richtig viel Kraft reinstecken. Vielleicht hast du schon als kleiner Junge oder kleines Mädchen mitgearbeitet. Ja, ich weiß, dass hier, so die Lina sehe ich gerade, ja, Gastro, deine Eltern haben doch eine Gastro, haben ein Restaurant am Start gehabt, da warst du voll am Start. Ja, also und gerade in den Anfängen kann sowas richtig viel Platz nehmen innerhalb der Familie. Vielleicht ist es aber auch so, dass du in einer Familie groß geworden bist, wo es große finanzielle Sorgen gab, ja, wo man nicht sicher wusste, ob man warmes Essen auf dem Tisch hat, ja, wo die Eltern offensichtlich viele Sorgen getragen haben und vielleicht wurdest du als Kind damit auch konfrontiert und hast realisiert, Mensch, oh, Geld, das spielt so eine Rolle und wir haben nichts. Ja, also die Erfahrungen von uns allen, die Bandbreite, die hier sitzt, ist komplett unterschiedlich. Jeder hat auch so eine ganz eigene Beziehung zum Geld, ja, und eine ganz eigene Definition über Geld. Und dann natürlich die Frage, wie wichtig ist Geld für dich? Ja, Geld ist wichtig für uns alle, aber wie sehr und was für einen Stellenwert hat es in meinem Leben? Und wir alle haben natürlich auch eine Haltung gegenüber Geld, beziehungsweise auch eine emotionale Einstellung. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir es zum Thema machen, auch als Gemeinde. So, was natürlich jetzt das Allerwichtigste ist in dem Ganzen. Ich kann was über Geld erzählen und jeder kann was anderes über Geld erzählen. Jeder kann seine persönliche Story erzählen. Aber was sagt eigentlich Jesus dazu? Und das wollen wir uns mal anschauen in Matthäus 6, ab Vers 19. Und das ist so ein Auszug aus der bekanntesten Predigt Jesu, die Bergpredigt. Und Folgendes hat er dort den Zuhörern gesagt. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo, sag mal alle wo, also der Ort, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Also ihr seht, jetzt wird es richtig intensiv in der Passage. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Und ich finde es sehr interessant, diese Schlussfolgerung am Ende im Vers 24, dass Jesus, wenn er über Geld spricht, auch über Anbetung spricht und über Götzen spricht oder Götzendienst spricht und Gottesdienst spricht. Finde ich sehr spannend. Aber ich möchte, bevor wir jetzt tiefer in diese Stelle eintauchen, möchte ich kurz ein bisschen von mir erzählen und so meine Erfahrungen mit Geld oder wie ich damit aufgewachsen bin. Und ihr müsst wissen, dass zu dem Zeitpunkt, wo meine Eltern, hier unser Pastore und Pastora, ja, wo die die Gemeinde gegründet haben, das war 1987, da bin ich geboren. Und in der ersten Zeit war das alles eine sehr große finanzielle Herausforderung. Das haben auch wir als Kids gespürt, der Joshi und ich insbesondere. Der Benny ist dann in viel besseren Zeiten geboren. Wir sind so da reingeschlittert und für mich war das immer klar. Aber das Coole ist, wir haben das nie so gecheckt als Kinder. Ja? Also unsere Eltern haben das sehr gut gemacht, das fern von uns zu halten und sind damit zu Gott gegangen und hatten da ihre Ratgeber, ihre Leute. Aber bei uns gab es immer Essen auf dem Tisch, uns ging es gut als Kids. Ja? Wir haben da nie groß drüber nachgedacht. Das erste Mal, als ich drüber nachdachte, war, als ich in die Schule ging und die Hosen von meinem Bruder anziehen musste. Ja, also ich habe immer die Hosen vom Joshi getragen und der Joshi ist mein älterer und auch ein wenig größerer Bruder, ja, der war ein bisschen kräftiger als ich und die haben dann da immer so rumgeschlappert, ja, und da habe ich so gemerkt, Mensch, ja, irgendwie, ich würde gerne andere Hosen anziehen, ja, die anderen, die haben alle so coole Hosen am Start und oder coole Klamotten am Start und da habe ich dann schon gemerkt, hey, nee, da gibt's Budgets und das war alles nicht so easy. Naja, gut, auf jeden Fall, so wie das Leben halt so geht, ich war mit 12 habe ich mich taufen lassen, ich war voll on fire, so als ich mich taufen ließ, habe ich auch total gewusst, was das bedeutet, ich sterbe mit Christus und stehe auf mit Christus, der alte Manuel, der ist da ersoffen im Wasser, ja, und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich nur noch für dich leben, Jesus, ja, und so war meine Einstellung, die hat 2 Wochen gehalten und dann habe ich realisiert, oh, da ist noch viel Manuel in mir und ja, so im Laufe der Zeit, ich habe da meine Ausbildung gemacht und im Rahmen dieser Ausbildung wurden wir gefragt, wo wir uns mit 30 Jahren sehen. Und ich so, naja gut, ich war 16 oder so. Und dann habe ich halt eine Antwort gegeben, eine sehr ehrliche Antwort, habe rausgehauen. Ich habe gesagt, okay, mit 30 Jahren sehe ich mich in Neuseeland mit 1 Million auf dem Konto. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt 34, habe nichts davon. Ich bin weder in Neuseeland, ich habe auch keine Million auf dem Konto. Ja? Aber diese Antwort hat ein bisschen gezeigt, wo mein Herz war. Bisschen, ja, also ich habe da schon drauf geschaut und ich hatte echt Pläne und habe mir gedacht, Mensch, ich war jetzt nicht der fleißigste Schüler, aber es gibt ja auch Wege, Geld zu machen, Geld zu verdienen und so bin ich dann mit 18 zur Bundeswehr gekommen und es hat mir dort eigentlich recht gut gefallen. Ich war als Gebirgsjäger in Mittenwald stationiert für erstmal 9 Monate und dann hatte ich die Chance, also die wurde mir gegeben, dass ich 8 Jahre mich verpflichten lassen kann. Zu dem damaligen Zeitpunkt in der Bundeswehr ist ja heute alles anders. Hat es bedeutet, dass du eine super Gehalt bekommst. Die hätten mir den Führerschein gezahlt. Damals stand dann zur Auswahl, dass ich in Auslandseinsätze gehe. Das war damals Kongo, Kosovo, Afghanistan und so weiter. Und ich war völlig so, yeah, easy mache ich, kein Ding, ja, weil ich habe einfach gesehen, pro Auslandseinsatz kriege ich 24.000 Euro, das wäre es mir wert gewesen, ja, und deswegen habe ich gesagt, ey, das ist cool, da kriege ich in relativ kurzer Zeit on top zu meinem Gehalt auch noch diesen Gefahrenzuschlag und den hätte ich gern mitgenommen. Also wie gesagt, es war für mich finanziell gesehen der richtige Weg. Ich hätte im Rahmen, also in meinem Ausbildungsberuf bei der Bundeswehr arbeiten können, also das wäre top gewesen für mich. Aber was ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt ist, wenn ich diesen Weg einschlage, sage ich Ja zu Geld und Nein zu Gott. Das war für mich wirklich dieser Scheideweg. Das ist jetzt meine ganz persönliche Geschichte. Ja? Und ich war als kleiner Junge, das können meine Eltern auch bezeugen, hatte ich immer extreme Zukunftsängste. Ich bin In der 4. Klasse hatte ich Sorge darum, was an Lehrstoff in der 8. kommt. Ja, also ich war richtig komisch in diesen Dingen. Ja. Und ich bin oft nachts schweißgebadet aufgewacht, bin zu meinen Eltern gerannt und hatte Schiss. Ich hatte einfach Angst. Ich habe gesagt, wie soll ich das in der Zukunft mal regeln? Weil als kleiner Junge, vielleicht 4 Jahre alt oder so, ja, oder 5 oder so, ja, und boah, ey, wenn man in Urlaub fliegt oder am Flugzeug und ich kann mich an so Sachen erinnern. Und ich habe mir gedacht, wie soll ich das alles irgendwann mal regeln? Und hatte Ängste ohne Ende. Und aufgrund dieser Zukunftsangst, dieser unbegründeten und unterschwelligen Zukunftsangst, habe ich, ohne es zu wissen, für mich entschieden, dass meine Sicherheit im Geld liegt. Sehr interessant. Das habe ich aber erst später realisiert. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das nicht so klar für mich. Aber was ich realisiert habe, ist, ich entscheide mich eigentlich für Geld oder beziehungsweise für meine eigene Schaffenskraft und das, was ich erwirtschaften kann. Das war, worauf ich mich zu diesem Zeitpunkt damals 2006 in Mittenwald gestützt habe. Und es war eine krasse Zeit. Ja, ich war halt ein ganz normaler 18-Jähriger, der sein Leben genossen hat, Partys gefeiert hat ohne Ende, ja. Ein ums andere Mal über die Stränge geschlagen hat. Ich kann mich noch erinnern, da war ich in München voll besoffen. Papa lacht schon. Und haben sie mich rausgeschmissen aus dem Club. Und dann war ich da außen gesessen auf einer Parkbank. Ich hatte einen kompletten Filmriss gehabt. Und bin dann irgendwann hatte ich wieder so einen Moment, wo ich da war. Und dann standen da Leute mit mir zusammen, die gesagt haben, ey, wir müssen dich irgendwo hinbringen, gib uns mal dein Handy, wir müssen dann mal deinen Vater anrufen. Dann haben die mit meinem Handy, ich habe das auch noch zugelassen, meinen Vater angerufen und gesagt, ja, sind Sie der hier steht Manuel Höfig vor uns, irgendwas haben die gesagt, so in die Richtung, ne? Was soll man mit dem machen? Und er so ganz, ganz kühl, ne, schickt ihn zur Polizei. Knallhart so. Ja. So, also solche Momente gab es auch, aber ich habe einfach mein Leben genossen und ich wusste aber, dass wenn ich das so alles durchziehe, mich für die Bundeswehr entscheide, entscheide ich mich für ein Leben ohne Gott. Ja, und dann war das die Situation, das war ein Mittwoch, wo ich dann und nächste Woche am Montag musste ich die Entscheidung treffen, musste diesen Vertrag unterschreiben und am Mittwoch bin ich dann mal kurz im Mittenwald da an dem Fluss entlang gelaufen Richtung Stadt. Und dann habe ich seit langem mal wieder zu Gott geschrien und habe zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt und wenn du Interesse an meinem Leben hast, wenn du irgendwas tun möchtest mit mir, dann musst du mit mir reden, sodass ich dich verstehe, wie ein Freund. Musst du mit mir sprechen und mir sagen, was ich tun soll, weil ich werde meine Entscheidung fällen. Ich bin da fest entschlossen, ne, zum Bund zu gehen. Naja, und gebetet, dann war ich am Wochenende wieder in Nürnberg. Und war noch unterwegs mit dem Basti Höfler damals, ja, vom Fred und Bea, der Sohn, war ein guter, mein bester Kumpel da in der damaligen Zeit, ja. Und ja, gut, okay, und dann bin ich eine halbe Stunde später in den Gottesdienst gekommen, weil ich einfach meinen Vater auch nicht enttäuschen wollte, bin dann hierher gekommen, habe mich reingesetzt, der Prediger, der da war, war ein Prophet und der hat dann wirklich über mein Leben gesprochen, hat Sachen gesagt, die er nicht wissen konnte. Ich möchte da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ging. Ich musste an diesem Abend eine Entscheidung treffen. Er hat gesagt, du stehst an dem Scheidepunkt, du kannst mir dienen oder du kannst mir dienen. Ich habe einen Plan für dich. Und ein Jahr davor hat Gott durch einen Propheten oder durch einen Pastor in München dasselbe schon gesagt. Ja, also es war eine Bestätigung. Auf jeden Fall kurzum, ich bin dann nicht feiern gegangen, was mein ursprünglicher Plan war. Nach dem Gottesdienst wollte ich eigentlich ins Planet gehen. Bin dann aber nach Hause gegangen und habe dann diesen Samstagabend und diesen Sonntag damit verbracht, mich neu auszurichten, komplett neu auszurichten. Und jetzt ging es darum, verfolge ich meinen eigenen Plan, den ich mir zurechtgemacht habe, oder fange ich dieses Abenteuer mit Gott an, wo ich nicht weiß, wo ich landen werde. Es war eine total krasse Story und an dem Abend oder beziehungsweise an diesem Wochenende habe ich eine Entscheidung für Gott getroffen, und gegen das Geld. Ich habe gesagt, Gott, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich und ich vertraue dir mein Leben und meine Zukunft an. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo du mich hinbringen wirst, wenn ich jetzt nicht zum Bund gehe und wenn ich meine eigenen Pläne komplett verwerfe, ich vertraue darauf, dass du mich ans Ziel bringst. Es war so eine Abraham-Situation. Gott kommt zu Abraham und sagt, geh aus dem Land deines Vaters, geh aus deiner Verwandtschaft raus. Ja, wohin soll ich gehen? Ja, das wirst du dann schon sehen. Und so ist Gott oft. Ja, wir wollen immer alles im Blick haben, alles kontrollieren, aber dann bringt er dich da auf diesen Weg und alles, was du tun musst, ist Vertrauen. Und das fiel mir richtig schwer, weil ich mir mehr vertraut habe als Gott. weil ich dem Geld mehr vertraut habe als Gott. Und ich kann euch sagen, damals 2006, als ich 18 war, 8 Jahre später, hätte ich die Bundeswehr abgeschlossen, hätte eine ordentliche Abfindung bekommen, mit dem ganzen Ersparten wollte ich ins Immobiliengeschäft einsteigen. Das wäre top gewesen, wenn man jetzt weiß, wo die Immobilienpreise liegen hier in der Region. Ja, wäre das sogar ein guter Plan gewesen. Aber wisst ihr was? Gott hatte einen besseren Plan. Gott hatte einen besseren Plan für mich, weil heute habe ich eine Frau, eine wunderbare Frau, 2 wunderbare Kinder. Ich bin bei Gott, er ist die Liebe meines Lebens. Und das alles hätte ich nicht gehabt, hätte ich mich anders entschieden damals. Ich hätte vielleicht einen Haufen Kohle gehabt, aber mit Kohle kannst du dir Glück nicht kaufen. Und das habe ich realisiert, du kannst dir eine gute Ehefrau nicht kaufen. Du kannst dir wunderbare Kinder nicht kaufen. Du kannst dir Gott nicht kaufen, du kannst dir Frieden nicht kaufen, du kannst dir Freude nicht kaufen, du kannst dir diese Zuversicht und diesen Glauben nicht kaufen. Du kannst dir das alles nicht kaufen. Das habe ich jetzt erst realisiert. Und das möchte ich euch sagen, das ist so meine Reise, wo einfach Gott mir auch Wesenszüge offenbart hat über mich, wo ich realisiert habe, hey, da war was, da war mein Herz auf der falschen Spur. Und Gott sei Dank, ich bin Gott so dankbar, dass er das komplett verändert hat in mir. Aber ich möchte noch mal ein bisschen was über Geld sagen. Geld ist weder gut noch schlecht, sondern es kommt darauf an, was du damit machst. Also es kommt auf dich drauf an. Geld ist ein Zahlungsmittel und es kommt auf dich drauf an, was du damit machst. Ich möchte euch ein paar Beobachtungen mitgeben, die mir so aufgefallen sind, als ich Matthäus 6 gelesen habe und möchte es mal mit euch anschauen. Und zwar Matthäus 6, 19 und 20, da steht, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Also, wir würden jetzt sagen, okay, wir sollen keine Schätze sammeln auf Erden. Und manche haben das missverstanden, diese Stelle, manche Christen, und haben gedacht, Mensch, wenn ich arm bin, dann bin ich ein richtig geistlicher Mann, dann bin ich eine richtig geistliche Frau. Wenn ich nicht viel Kohle habe, ja, das ist ein Indiz dafür, dass ich mit Gott unterwegs bin. Und ich kann mich noch gut erinnern, ja, vielleicht kennt ihr es auch noch, so diese Sorte von Christen, die dann so richtig heruntergekommene Autos hatten, wo hinten auch ein Aufkleber drauf stand, ja, mein Schatz ist im Himmel. Und da war da so ein geistlicher Stolz da, ja, und haben das auch ein bisschen alles verkleidet. Eigentlich haben sie vielleicht Schwierigkeiten gehabt, mit Geld gut umzugehen. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Da wird es auch ein Zeugnis dann noch geben von jemandem. Einfach guter Umgang mit Geld, verantwortungsvoller Umgang mit Geld. Ich denke, das ist Gott auch sehr wichtig, weil mit Geld können wir segnen, mit Geld können wir in was investieren. Da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen. Aber was sagt denn jetzt eigentlich, was sagen diese 2 Verse tatsächlich aus? Diese 2 Verse sprechen davon, was kann ich mitnehmen? Was kann ich mitnehmen, wenn ich zu Grabe gelegt werde und wenn das Leben vorbei ist, was kann ich mitnehmen? Darum geht's. Gibt es da Schätze, die ich sammeln kann, die himmlisch sind, die unvergänglich sind, die mir keiner rauben kann? Was kann ich mitnehmen? Und was wir alle wissen ist, dass wir Menschen sind, dass wir einen eingeschränkten Horizont haben, ja, dass wir klein sind, dass wir endlich sind, das Leben hier auf der Erde ist wie so ein Dampf. Aber was ich sehe ist, wir geben diesem vergänglichen Leben einen so hohen Stellenwert, das ist so, nimmt uns so ein und das ist ganz menschlich und ganz normal und es ist jetzt auch kein Richten an der Stelle, sondern uns allen geht es einfach so. Ja, das ist ganz normal. Weil wir auch in so einem Kontext aufwachsen, gerade hier in der westlichen Welt. Du musst eine ordentliche Ausbildung machen, du musst einen Job ausüben, der dir nicht unbedingt Spaß machen soll, sondern vor allem musst du ordentliches Geld verdienen, dass du irgendwann mal deine Familie versorgen kannst, dass du auch noch was ansparen kannst, dass du ein einigermaßen gutes Leben leben kannst, dass du mindestens einmal im Jahr auch mal einen Urlaub machen kannst. Und so sind wir geprägt, das ist so die Prägung, die die meisten von uns haben, sage ich mal. Ne? Das ist in anderen Teilen der Welt anders, aber wir sind ja jetzt heute hier in Deutschland, in Nürnberg, in Franken. Also das ist eine Predigt für uns. Okay, also das ist so, wie wir aufwachsen. Und oft haben wir so diesen Horizont, ich spare und mache und arbeite und noch mal einen Schritt auf der Karriereleiter und noch mal ein bisschen höher und noch mal ein bisschen mehr Geld verdienen, damit am Ende ich dann, wenn ich 67 bin oder 65 bin, mein Leben genießen kann und keine Sorgen habe. Aber Leute, das ist so klein und endlich gedacht. Wenn man mal sieht, dass eine Ewigkeit vor uns liegt. Und wir arbeiten von 18 bis 67, 65 oder 67, keine Ahnung, manche auch länger. Ja, wir arbeiten so lange Zeit, um so einen kleinen Abschnitt unseres Lebens zu genießen und vergessen völlig die Ewigkeit, in die wir hinein investieren hätten können. Und glaubt mir, ich bin Leuten begegnet, auch in Schweden. Es war so ein eindrücklicher Moment, als ich da auf einem Straßeneinsatz war und wir haben von Jesus erzählt. Dann ist ein Mann dort stehen geblieben, der war so um die 60 Jahre alt. Und dann hat er gesagt, er findet es so toll, dass wir sowas machen in diesem Alter. Und er hat dann mir erzählt, und dann sind mir Tränen gekommen und er hat gesagt, ey, ich habe eigentlich mein komplettes Leben verschwendet und vergeudet und ich habe völlig am Ziel vorbeigelebt. Ja, jetzt ist meine Familie kaputt, ich habe mich nicht um meine Kinder gekümmert. Alles, worauf ich geguckt habe, war Geld. War, dass alle finanziell abgesichert sind. Ich habe denen alles Mögliche gegeben, meinen Kindern, aber ich habe vergessen, mich zu geben. Die Frage ist, und die kannst nur du dir selber beantworten, diese Frage, wie wichtig ist mir Geld tatsächlich? Hat es vielleicht eine viel höhere Priorität, als ich es glaube? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn nun der Schatz, den wir mitnehmen können? Also was kann ich tatsächlich mitnehmen? Weißt du, was du mitnehmen kannst? Andere Menschen. Du kannst andere Menschen mitnehmen. Das ist tatsächlich das Einzigste, was du mitnehmen kannst. Du kannst keine Schuhe mitnehmen, du kannst dein Auto nicht mitnehmen. Da oben brauchst du sowieso kein Auto, da gibt es coolere Sachen, bin ich mir ziemlich sicher. Du kannst dein Haus nicht mitnehmen, diese ganzen Dinge kannst du nicht mitnehmen, die bleiben hier. Die kannst du vielleicht vererben irgendwann, ja. Aber das sind Dinge, die hier bleiben. Was du mitnehmen kannst, sind Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das Größte und Beste, was ich meinen Kindern zurücklassen kann, wenn ich mal nicht mehr bin? Oder was heißt nicht mehr bin, wenn ich oben bei Jesus bin, bei Gott bin? Was kann ich ihnen mitgeben? Was ist denn der Wert, das Wertvollste, der größte Schatz, den ich ihnen geben kann? Das beste Erbe, was ich geben kann? Ich habe realisiert, nee, es ist nicht ein Haus. Es sind diese ganzen Dinge nicht. Natürlich ist es toll, auch sowas zu vererben. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, ja, Leute. Also um Gottes Willen, das ist völlig in Ordnung. Aber das Allerbeste, was du geben kannst, ist der Glaube an Jesus Christus. Wenn du das deinen Kindern gibst, dann haben sie wirklich einen Schatz. Das ist wirklich ein Schatz. Und die Frage heute ist ja, wo ist mein Herz? Oder beziehungsweise, wer oder was ist mein Schatz? Und ich möchte sagen, die Dinge, die du nicht mitnehmen kannst, setz dein Vertrauen nicht in diese Dinge. Oder deine Zuversicht. Und richte auch nicht dein Leben danach aus. Und mach es nicht zum Schwerpunkt deines Lebens. Weil wer mehr Geld hat, hat auch mehr Sorgen. Viele sagen immer, und ich hab da auch im Vorfeld mit meiner Frau drüber gesprochen, naja, aber so ein bisschen mehr Geld wäre schon entspannter an der einen oder anderen Stelle. Und da sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist ja auch so. Ja, also es wäre gelogen, wenn wir jetzt einen auf oberheilig machen und sagen, ja, nee, natürlich, ein bisschen mehr Geld und das wünsche ich jedem von uns, mal ganz im Ernst. Aber ich sag mal so, es geht ums Herz. Weil wenn du mehr Geld hast, hast du mehr Sorgen. Wir werden uns dann gleich auch noch eine Bibelstelle dazu anschauen. Jetzt möchte ich auf diese Begriffe eingehen, Rost und Motten. Was meint Jesus hier mit Rost und Motten? Das ist sehr interessant, vor 2000 Jahren, als die Menschen vor 2000 Jahren gelebt haben, deren Aktiendepots und Bausparer und Sparkonten und sowas, Sparbücher, das waren edle Metalle und Leinen und wertvolle Stoffe. Deswegen hat er über Motten gesprochen, die diese wertvollen Stoffe zerfressen können und auch von Rost, weil sowas rosten kann und natürlich auch von Dieben, die dann ins Haus einbrechen und das stehlen können. Und vielleicht denkst du dir jetzt 2000 Jahre später, Mensch, solche Idioten, wieso haben die ihre ganze Hoffnung da reingesetzt, das ist doch dumm. Und dann lachst du vielleicht überheblich und denkst dir, naja, ich bin da ganz anders. Aber jetzt stell dir mal vor, in 2000 Jahren leben nochmal Menschen, ja, und die schauen dann auf uns zurück und denken sich so, was für Idioten, die 2021 gelebt haben, dass sie in Flatscreens investiert haben, in Schuhe investiert haben, in Autos, in Handtaschen, was auch immer, ja, Häuser, die nicht schweben können, dass sie da rein investiert haben, solche Pfeifen. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann das Haus, das schwebt. Wäre eigentlich ganz cool, oder? Ja. Schauen wir mal. Aber ich denke, wir müssen einfach erkennen, dass es zutiefst mit dem Menschen zu tun hat, mit jedem Menschen, völlig egal, ob du Jesus in deinem Leben hast oder nicht. Aber was ich dir auch sagen möchte, ist, Geld kannst du verwenden, um in Unvergängliches zu investieren. Und da wird es jetzt spannend. Bin ich oder habe ich so eine Beziehung zum Geld, dass ich gerne andere Menschen damit segne? Auch von meinem Überfluss, den ich habe. Dass ich gerne anderen Menschen helfe. Weil das, was du ja mitnehmen kannst in die Ewigkeit, sind Menschen. Und du kannst tatsächlich mit Geld viel Gutes tun. Du kannst echt Menschen segnen. Du kannst Plattformen schaffen, wo Menschen in Kontakt treten mit Gott. Hast du das noch auf dem Schirm? Und es ist nicht so, dass du jetzt ein krasses Werk bauen musst oder Riesensummen, sondern da geht es um eine Einstellung. Habe ich das noch im Blick oder sehe ich mein Geld auf dem Konto so, dass ich damit gerne auch andere segnen möchte? Und wie gesagt, da muss jeder sich selbst überprüfen, zusammen mit Gott allerdings. Aber wisst ihr, was oft und häufig passiert? Wir zerstören Freundschaften wegen Geld, anstatt Freundschaften zu stiften und großzügig zu sein. Ja, wir werden Freunde los, nur an Geld ranzukommen. So oft auch unter Christen gerade sagt man ja, hey, mach lieber unter Brüdern, macht keine Geschäfte miteinander, weil es kann böse enden. Und es ist tatsächlich so. Weil irgendwann das Geld wichtiger wird als der Bruder. Und du merkst, hey, aus dieser Beziehung kann ich echt Profit schlagen. Also es ist offensichtlich so, dass das liegt in unserer Natur, und davon haben wir letzte Woche in der Predigt gehört. Es liegt in unserer Natur, das Unvergängliche zu opfern für das Vergängliche. Esau hat das getan. Er hat das Unvergängliche geopfert für das Vergängliche. Und hierzu möchte ich eine Bibelstelle euch mitgeben, die steht im Prediger. Übrigens, Prediger ist so ein gutes Buch. Prediger 5. Ich lese aus der Hoffnung für alle ab Vers 12, weil die bringt es echt gut auf den Punkt. Steht Folgendes. Etwas Schlimmes habe ich auf dieser Welt beobachtet. Wenn einer seinen Besitz sorgsam hütet und ihn dann doch verliert. Nur ein Unglücksfall und schon ist sein ganzes Vermögen dahin. Auch seinen Kindern kann er nichts hinterlassen. So wie er auf diese Welt gekommen ist, muss er sie wieder verlassen, nackt und besitzlos. Nicht eine Handvoll kann er mitnehmen von dem, wofür er sich hier abmühte. Und ich meine, das ist so eine tiefe Wahrheit. Das ist so eine Weisheit. Du kannst nichts mitnehmen und du machst dir so viele Sorgen und machst dir so viele Gedanken und du könntest diese Zeit benutzen und verwenden, ein Segen zu sein. Aber wir versuchen zu halten. Und wisst ihr, das finde ich so toll am jüdischen Volk. Tatsächlich sind die Juden so drauf. Ja, die haben das von Anfang an so mitbekommen. Geld ist da, um es zu investieren. Geld ist da, um damit was zu bewegen. Geld ist etwas, womit man was machen kann, was bauen kann, segnen kann. Die haben sich mehr als ein Kanal gesehen und haben nicht gesagt, okay, das Geld kommt und ich horde alles. Wir Deutschen sind mehr die sparsamen Typen. Und ich sage euch, ich bin auch ein sehr sparsamer Mensch. Und ich finde es auch gut, dass man spart. Man soll ja verantwortungsvoll mit Geld umgehen. Aber nochmal, es geht um unsere Haltung. Spar ich oder ist es vielleicht nicht mehr Sparen, sondern eher Geiz? Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen. Da müssen wir ehrlich zu uns sein. Ich glaube, heute haben die Ehepaare ganz schön viel miteinander zu besprechen. Ja? Was ich dir sagen möchte ist, Geld kann deine Seele verfinstern. Kann. Matthäus 6, 22 und 23, ich möchte mal diese Beobachtung mit euch teilen. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das sind die Worte Jesu. Und das ist eine klare Warnung. Er sagt, wenn du nur noch Geld im Blick hast oder wenn dein ganzes Herz das Geld mehr liebt als mich, Gott, dann wird's finster in deiner Seele. Dann wirst du eingegrenzt in deinem Blick. Dann verfolgst du nur noch diese eine Sache und alle Menschen, die du siehst eigentlich nur noch Objekte oder Leute, mit denen du Profit machen kannst. Und das finde ich fatal, das ist ganz schlimm und wir müssen da echt schauen, dass wir unser Herz bewahren und immer wieder auch unser Herz vor Gott legen und eine Standortbestimmung machen. Im Prediger 5, wir haben es ja vorhin schon angerissen, in den vorherigen Versen steht Folgendes, ab Vers 9. Wer geldgierig ist, bekommt nie genug. Und wer den Luxus liebt, hat immer zu wenig. Auch das Streben nach Reichtum ist darum vergebens. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst hat er nichts davon. Wer hart arbeitet, der kann gut schlafen, egal ob er viel oder wenig zu essen hat. Der Reiche dagegen findet vor lauter Sorge um sein Vermögen keinen Schlaf. Ich glaube, die Stelle, die spricht für sich. Da muss ich gar nicht viel dazu sagen. Ich möchte eine andere Stelle noch lesen. 1. Timotheus 6, 10. Denn Geldgier oder beziehungsweise die Liebe nach dem Geld ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Also, diese Finsternis, die kommt, ist diese Gier, dieses ich krieg nicht genug davon, ich muss mehr. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, wir leben in Deutschland, das ist eine Insel des Wohlstands und wir haben Nachbarn um uns rum, wir sind in einem sozialen Gefüge, das sind Menschen um uns rum. Und wie schnell passiert es, dass man in diesen Vergleichskreislauf hineinkommt, dass man sich vergleicht, dann sagt man, hey Baby, Mensch, schau mal die Nachbarn, was die sich jetzt da Neues angeschafft haben. Meine Zeit, die haben jetzt da so eine coole Hüpfburg oder was auch immer, ja, so ein Trampolin. Schau mal unser mickriges Trampolin an. Und dann kommst du und versuchst es irgendwie zu rechtfertigen. Ja, unsere armen Kinder kommen, wir wollen den Kindern was gönnen. Aber dabei willst du einfach nur mithalten mit denen. Ja, dir geht's eigentlich nur darum, dass du auch so ein cooles Teil hast. Und dann sagst du, meine Güte, und schau dir mal den Jacuzzi an. Ey, so ein krasser, hey, wir brauchen auch einen Jacuzzi, Baby, unsere Badewanne ist nicht mehr genug. Lass uns einen Jacuzzi kaufen. Und wisst ihr, ist so lustig. Ich habe einen Kumpel, den habe ich jetzt dazu überredet, dass er sich einen Jacuzzi kauft. Halleluja. Ja, dann kann ich zu ihm gehen und abchillen, weil ich habe nicht die Kohle dafür, aber er macht's. Glory, nein, Spaß. Okay, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, also lasst uns doch mal ehrlich sein. Es ist doch so oft, fängt man dann an, sich zu vergleichen und dann sagt man, hey Schatz, komm, jetzt mach mal hier nochmal die extra Nachtschicht und hier nochmal, ne, dass du ein bisschen mehr Geld verdienst und ich werde nochmal einen 450-Euro-Job on top, damit wir das uns auch und. Und schon befindest du dich an einem Platz, wo Geld so eine große Rolle spielt und dich antreibt und peitscht, voranpeitscht. Und das Fatale ist, und das ist, was Jesus uns hier auch mitgeben möchte, es wird dich am Ende nicht zufriedenstellen. Es wird am Ende nicht irgendwo dich, deine Seele beschwichtigen, sondern je mehr du hast, je mehr willst du auch. Aber es muss nicht so sein, wenn du die Prioritäten richtig setzt und wenn Gott Number One ist für dich. Und wenn du weißt, er ist die Quelle alles Guten. In Hebräer 13, 5 steht, seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Können wir es mal alle zusammen sagen? Gott hat versprochen, ich lasse dich nicht im Stich. Nie wende ich mich von dir ab. Ich finde es so Hammer, das ist so kraftvoll. Aber was wir hier wieder sehen, entweder Geld oder Gott. Und jetzt möchte ich nochmal was von mir erzählen. Das wissen, weiß eigentlich keiner, das wissen ganz wenige. Im Laufe meiner Pastorenzeit hat sich mal eine Geschäftsmöglichkeit für mich eröffnet. Die kam tatsächlich aus einem familiären Kreis aus Schweden. Und der Bruder von Blanka kam zu mir und hat gesagt, Mensch, da gibt es ein richtig gut laufendes Restaurant und wir könnten es nach Deutschland bringen, könnten da richtig was bewegen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, geil, ja, ich schaue mir das mal an. Ich habe mir das Konzept angeschaut, war echt ein gutes Konzept. Ging es um so ein App-Restaurant und ich mittlerweile gibt es das auch irgendwo in Deutschland. Und gut, es war auf jeden Fall eine coole Sache. Und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mir gedacht, ach, ist doch nett, ich bin Pastor und nebenbei mache ich noch ein bisschen was anders. Ja, und ich habe da die Connections und so weiter und ich mache das. Ja, und habe auch so gleich gedacht, Mensch, dann hätte auch die Blanka was, das könnte man alles regeln und so weiter und so fort. So, kurzum, ich habe nicht gecheckt, dass auf einmal sich wieder was eingeschlichen hat in meinem Herzen, was ich damals, als ich Gott nachgefolgt bin und eine Entscheidung getroffen habe, schon längst abgelegt habe. Es kam wieder was. Ich war wieder an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mich finanziell irgendwie doch ein bisschen mehr noch absichern und ich schaue mal. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich es null gesehen. Ich habe es einfach nicht begriffen. Ich dachte, es ist völlig okay. Das ist nichts, wofür man mich verurteilen könnte. Das ist doch absolut okay, wenn man die Kapazität noch hat, ja. Und ich habe mich da nicht gesehen, dass ich da voll hart arbeiten muss dafür. Das haben wir schon so gedeichselt, dass es passt. Und dann war ich beim Fred Höfler gehockt und habe ihm das Konzept vorgestellt damals. Und ich fand es so cool. Ja, es ist gut, einfach auch Teil einer Gemeinde zu sein, Leute um einen rum zu haben, die einem auch mal direkt die Wahrheit ins Gesicht sagen. Und ich saß da und er hat gesagt, Mensch, das schaut echt gut aus. Und das muss ich sagen, ja, richtig Hammer. Ich so, ja, wir bräuchten da noch eine Location und sowas, ja, und Tucher, ne, hat ja was und so. Können wir ja drüber reden. Und dann hat er zu mir gesagt, Manuel, bist du dir sicher, dass das von Gott ist? Bist du dir sicher, dass das Richtige ist? Bist du dir wirklich sicher? Ich meine, schau mal her, du bist Pastor und das ist ja nicht nur ein Beruf, sondern es ist eine Berufung, das beinhaltet dein ganzes Leben. Glaubst du wirklich? Und ich so, ja, ja, natürlich, Mensch, Fred, du, klar, ich habe da auch drüber gebetet, das passt schon. Und hab da alle möglichen Argumente gehabt. Und ich habe gesagt, ja, melde dich, wenn du was hast. Und dann hat er sich nie wieder gemeldet. Und heute bin ich ihm dankbar dafür, dass er sich nie wieder gemeldet hat. Weil was sich rausgestellt hat am Ende, das habe ich im letzten Gottesdienst gar nicht erzählt, der dritte Partner, der in diesem Projekt mit war, hat am Ende den Bruder von Blanka so dermaßen über den Tisch gezogen und finanziell betrogen. Und der, was sich dann später rausgestellt hat, hat eine sehr kriminelle Familie im Hintergrund gehabt. Und das hätte am Ende für mich richtig schlecht ausgehen können. Aber was ich euch hier sagen möchte ist, selbst wenn du auf einem guten Weg bist mit Gott, kann sich immer was einschleichen, weil wir einfach Menschen sind. Das möchte ich dir mitgeben. Wir dürfen nichts vorheucheln. Wir sind, wer wir sind. Ja? Und es ist gut, wenn wir Leute um uns herum haben, die uns kennen und die uns lieben, die uns so sehr lieben, uns auch die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal auf Matthäus 6, 24 eingehen. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich habe mal ein Bild vom Mammon mitgebracht. Schaut euch das mal an. Ich denke, Mammon ist so eine Art Dämon, der hinter diesem ganzen Geld steht. Und wenn man dieses Sprichwort kennt, wir ja alle, Geld regiert die Welt. Und da ist eine Wahrheit drin, ja. Und Mammon ist nichts Neutrales. Ich möchte euch das echt sagen, es ist nichts Neutrales. Geld ist entweder ein Herr oder ein Diener in deinem Leben. Es gibt nur diese zwei Dinge. Entweder beherrscht dich das Geld oder es dient dir. Und es ist dein Herz, was darüber entscheidet. Es gibt da keine Neutralität. Wird Geld mir dienen oder werde ich dem Geld dienen? Das sind die zwei Optionen, die wir haben. Und deswegen möchte ich das so direkt euch mitgeben. Und dieses Bild bringt es gut auf den Punkt. Du kannst nur einem Gott dienen. Du kannst nur vor einem auf die Knie gehen. Was ist dein Gott? Und ich finde, dass man im Laufe des Christseins immer wieder sich diese Frage stellen muss. Und nicht nur das. Ich möchte euch kurz erzählen, was ich mitbekommen habe. Das ging durch die Medien ganz extrem. Und zwar Ravi Zacharias, ein Hammerprediger, ein Apologet, hat ein riesiges Werk aufgebaut. Also Apologeten sind Leute, die den Glauben verteidigen. Ja, der hat wirklich ein exzellentes Leben gelebt. Charisma, alter Mann, weiße Haare gehabt. Ey, der so lieb, liebevoll, du hast gedacht, Gott steht da und redet mit dir. Das war ein exzellenter Kommunikator, Rhetoriker, hat ganz, ganz viele Menschen gesegnet und letztes Jahr ist er gestorben. So, und nach seinem Tod hat er einen wahnsinnig guten Ruf gehabt, eine große Reputation. Seine Tochter hat dann das Werk von ihm weitergeführt und seine Mutter und so weiter. Und die hatten da so ein Ministry, RZIM, ja, so hieß der oder heißt er. Und was jetzt rauskam, ist, dass Ravi Zacharias Großteil seines Lebens ein absolutes Doppelleben gelebt hat. Und es hat begonnen mit einer falschen kleinen Entscheidung. Und ihm ist es alles zu Kopf gestiegen anscheinend. Was jetzt rauskam, wurde dann wirklich recherchiert und es wurde dann auch belegt. Da gab es dann auch eine große Entschuldigung. Das war eine weltweite Geschichte. Leute, der war echt bekannt. Viele Menschen haben aufgrund von seiner Message ihr Leben Jesus gegeben. Und jetzt kam raus, dass er mit Geld Frauen bestochen hat. Er hat Frauen Masseurinnen, also er hat immer Rückenprobleme, ist zu Masseuren gegangen und hat da seine sexuellen Ausschweifungen ausgelebt. Aber nicht nur das, sondern die wussten ja, wer er ist, und dann hat er noch so auf der seelsorgerlichen Ebene versucht, sie ein bisschen zu manipulieren und sowas, also richtig übel. Tatsächlich hat er dann auch Leuten, also Frauen, Geld gezahlt und hat gesagt, aber ich zahle dir das, wenn du mir folgende Dienste leistest, und hat Leute echt unter Druck gebracht und gezwungen, hat ganz, ganz schlimmes Leben geführt, tatsächlich. Aber keiner hat es gesehen. Von außen war das nicht sichtbar. Das ist etwas, was im Verborgenen gelaufen ist. Selbst seine Frau hat es nicht gewusst, seine Kinder haben es nicht gewusst. Und nach seinem Tod kam das alles hoch. Und ich habe mir gedacht, ich hätte mir so sehr für diesen Mann gewünscht, dass irgendeiner in seinem Umfeld gewesen ist, dem er Rechenschaft abgelegt hätte. Dass irgendjemand da gewesen wäre, wo er sich einfach mal geöffnet hätte, wo er gesagt hätte, Mensch, ich habe da ein Problem, da ist etwas in mir. Und wisst ihr, dem ist das Geld auch zu Kopf gestiegen. Der hat 30.000 gemacht im Monat. Der hatte wirklich finanzielle Mittel ohne Ende. Und ich sage nicht, dass das falsch ist, aber ich sage, es ist gefährlich. Und es kann dein Herz komplett vereinnahmen. Und deswegen predige ich diese Botschaft, weil sie so wichtig ist. Es war ein Mann Gottes, einer, der bis zum Ende das Evangelium gepredigt hat. Und bis zum Ende hat Gott auch das Segen draufgelegt auf die Botschaft, die er gepredigt hat. Aber wisst ihr, die Bibel spricht davon. Es werden Menschen kommen und sagen, in deinem Namen haben wir. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Ich will jetzt kein Urteil über ihn fällen. Wir wissen nicht, wie dann am Schluss das alles persönlich für ihn gelaufen ist. Aber ich denke, wir können eine Lehre draus ziehen. Keiner ist stark in sich selbst, dass er nicht fallen könnte. Wir alle können fallen. Aber die Frage ist, bin ich bereit, eine Standortbestimmung zu machen? Bin ich bereit, mir von Gott den Spiegel vor die Augen halten zu lassen und zu sagen, so schaust du tatsächlich aus? Habe ich Menschen in meinem Leben, die mich lieben, die mich so sehr lieben, dass sie mir auch die Wahrheit sagen? Und das ist, was ich euch echt mitgeben möchte. Wir können natürlich Schauspielern, wir können so tun, als ob das alles toll ist, aber eigentlich ist es Fake. Die Frage ist, die du dir heute stellen sollst zum Schluss, bin ich ein Fake? Oder bin ich echt? Bin ich ein Fake? Ich habe mir die Frage oft gestellt und immer wieder überprüfe ich mein Herz und ich sage zu Gott, Gott, arbeite du mit meinem Herzen. Um was geht es mir tatsächlich? Geht es mir wirklich um die Menschen? Geht es mir wirklich um deine Botschaft? Geht es mir wirklich darum? Oder sind andere Dinge gerade im Vordergrund? Treibt mich gerade was anderes an und ich check's nicht so richtig. Aber Herr, wenn es noch klein ist, töte es in mir. Töte es in mir. Das ist so mein Gebet und ich wünsche mir das. Und es soll auch dein Gebet sein. Vielleicht sagst du, okay, ich bin kein Prediger, ich bin kein Pastor. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Leute, viele haben Ja gesagt zu Jesus, nicht weil er Gott ist, nicht, weil er die Wahrheit ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben, sondern weil sie hoffen, dass er sie ein bisschen mehr noch segnet, dass sie irgendwas Gutes durch ihn doch noch erfahren. Die Gabe ist größer als der Geber für ganz viele. Die Problematik ist, wenn das so ist bei dir, wenn es darum geht, was er dir gibt, was dich dann glücklich macht und deine Beziehung stark macht zu ihm, dann wirst du sehr schnell in deinem Leben als Christ enttäuscht sein. Und wenn dann diese Enttäuschung kommt, sagst du, Gott, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Warum ist es jetzt so gelaufen und nicht so? Und auf einmal ist nicht mehr Gott Gott, sondern du bist Gott und er nur der Genie aus der Flasche. Ich denke, das ist total wichtig. Gott möchte uns segnen. Gott möchte uns finanziell segnen. Aber was er noch viel mehr möchte, ist, dass wir erkennen, dass er wichtiger ist als alles andere in dieser Welt. Er ist unser Gott. Wenn wir ihn haben, werden wir ein Segen sein können. Und das ist der Wunsch für Gottes für uns als Christen, als Menschen, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen. Und Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hat, dreimal, ich kenne dich nicht. Und davor aber geschworen, ich werde immer bei dir stehen, immer bei dir sein. Er hat versagt. Vielleicht kamen da auch Gedanken so, bin ich fake? Bin ich echt? Und ich glaube, er war zutiefst betrübt über sich selbst, über sein eigenes Versagen. Aber was ich so Hammer finde, Jesus ist zu ihm gekommen und Jesus wusste, der ist nicht fake, der hat einfach einen Fehler gemacht. Jesus wusste, der ist nicht fake, sondern der ist einfach nicht vollkommen. Jesus wusste, der hat seine Probleme, wie jeder andere Mensch auch. Und dann hat Jesus gesagt, liebst du mich? Und er hat dreimal diese Frage gestellt, liebst du mich? Und was er eigentlich da getan hat, ist, dem Petrus die Augen zu öffnen über sich selbst. Ich bin eigentlich nicht fake. Nein, ich liebe ihn wirklich. Aber ich kann nicht so, wie ich wollte. Und Gott hat dann gesagt, Jesus hat dann gesagt, weide meine Schafe, ich setze auf dich. Ich setze auf dich. Und das möchte ich dir heute sagen. Sei ehrlich mit dir selbst, sei ehrlich mit Gott. Und wenn es so ist, dass du versagt hast an der einen oder anderen Stelle oder wenn du in so einer Spur bist, die ins Verderben führt, dann mach dann Stopp und sag, Jesus, ich brauche dich und korrigier das in mir. Ich möchte kein Fake sein. Ich bin ein echter Nachfolger von dir. Und damit möchte ich uns segnen. In Jesu Namen. Amen. Lass uns kurz gemeinsam aufstehen und dann den Gottesdienst beenden. Ich möchte für euch beten. Und dann noch den Segen sprechen. Und Vater im Himmel, ich möchte jetzt danken für diese Botschaft. Ich danke dir, Herr, für dieses wichtige Thema. Und Herr, ich möchte echt beten, dass wir hier beschenkt rausgehen. Nicht irgendwie jetzt niedergeschlagen oder so oder keine Ahnung, dass man jetzt denkt so, Mann, was bin ich nur für einer? Sondern Herr, ich möchte dir danken, dass es bei dir immer eine zweite Chance gibt. Ich danke dir, dass du der gute Gott bist, der langsam zum Zorn und schnell zur Gnade ist. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns aufhelfen möchte. Dass du derjenige bist, der uns wirklich in der Tiefe bewegt und verändern möchte. Und Herr, heute möchte ich einfach beten, dass wir das als Gemeinschaft, die das Wort hier hören, auch das Online-Publikum, dass wir das zulassen. In Jesu Namen, dass wir das zulassen, dieses Licht und die Wahrheit. Danke, Jesus. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Seid gesegnet.